Ich stelle mich nun ganz kurz vor und dann komme ich sofort zum dem Predigttext, damit ich nicht zu viel über mich verliere, mache ich es auch nicht so gerne. Willi Zorn heiße ich, bin verheiratet, bin jetzt, werde 47, das habe ich jetzt mir gemerkt, ich werde jetzt 47, bin verheiratet mit einer Lilly, die ist ein bisschen älter wie ich. Und habe zwei Kinder, einen Sohn Timotheo, der wird jetzt 18, und eine Tochter Melissa, die ist 15. So, das ist meine Familie. Wir leben seit 10 Jahren ungefähr in Schwäbisch Gmünd, beziehungsweise in Heubach bei Schwäbisch Gmünd. Ich bin Pastor in einer Gemeinde in Bettringen. Philipp hat da eine Zeit lang gedient und leite und lehre in einem kleinen Seminar, Kreuzlichtseminar. Auch da hat Philipp mir geholfen, das aufzubauen, und hat auch damit gedient. So, der Bezug ist da, und auch, darum bin ich auch heute hier. Er hat mich angefragt, ob ich heute predigen kann. Und da war ein Termin frei im Kalender, und dann habe ich gesagt, ich komme. Darum bin ich da. Wenn ich unter der Woche viele Dienste habe oder gerade am Samstag ein Seminar habe, das ist wie jetzt gestern gewesen, dann bereite ich keine neue Predigt vor, sondern ich nehme eine Predigt, die gerade frisch in meinem Herzen ist. Und so habe ich auch heute eine Predigt mitgebracht, die in meinem Herzen gerade sehr brennt, aber ich sie letzten Sonntag schon gehalten habe in einer anderen Gemeinde. Das Gute ist, ein Bruder war da, der hat gemeint, er wird heute auch hier sein. Deswegen war ich sehr unsicher, ob ich diese Predigt nochmal halten soll. Ich will frisches Wasser bringen, aber ich sehe ihn gerade gar nicht, oder? Von daher, wunderbar, alles klar, ich kann freimütig reden, ohne zu denken, okay, der hat es schon gehört oder so. Es gibt Bibeltexte, ich lege los, es geht jetzt los mit der Vorstellung vorbei. Es gibt Bibeltexte, die uns sehr, sehr gut bekannt sind. Wir so gut bekannt sind, dass wenn wir sie lesen, wir förmlich drüber fliegen, weil wir sagen, okay, die kenne ich gut. Und das sind meistens die Bibeltexte, die in gewisser Weise in unserem Kirchenkalender immer wieder auftauchen, in einer Liturgie zum Beispiel auch immer wieder vorkommen. Texte, die an bestimmten Festen der Gemeinde immer gelesen werden, die sind uns einfach gut bekannt. Weihnachtstexte zum Beispiel. Man beginnt die ersten Zeilen zu lesen und man sagt, kenne ich, ja. Und an Ostern oder eben gibt ein Text, der wahrscheinlich wie kaum ein anderer Text in der Bibel so oft gelesen wird, mehr sogar wie Weihnachtstext oder alles. Und das ist der Text aus 1. Korinther 11. Und wenn ihr das die Bibel dabei habt und gerne die Predigt in der Bibel mitverfolgen wollt, dann könnt ihr das schon mal aufschlagen. 1. Korinther 11 ab Vers 17 beginnt dann der Abschnitt über das Abendmahl. Und meistens kennt man die Verse 23 bis 26 ungefähr. Das sind die Einsetzungsworte zum Abendmahl. Und wenn ich das sage, habt ihr schon im Ohr? Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, der Herr, als er in der Nacht das Brot nahm, oder? Das können wir fast auswendig sagen, weil wir, ich weiß nicht, in welcher Form und in welcher Kontinuität ihr das Abendmahl jetzt hier feiert. Bei uns ist es üblich, jeden ersten Sonntag im Monat machen wir das. Macht ihr das auch so? Ja. Das machen nicht alle so, aber die meisten, so die Gemeinden, die ich besuche, ist das so die Kontinuität. Einmal im Monat feiern wir das Abendmahl, meistens eben am ersten Sonntag. Und meistens, nicht immer, aber meistens wird dieser Text gelesen, zumindest die Verse, und dann leitet der Pastor, der Älteste, wer auch immer das Abendmahl anleitet und austeilt, leitet das Abendmahl mit diesen Worten ein. Es wird gebetet, es wird gesegnet, ausgeteilt. Auch da verschiedene Formen, aber das ist uns bekannt. Die Gefahr liegt eben darin, dass weil diese Texte so oft gelesen werden und auch in bestimmten Kontext immer nur gelesen werden, zu einem meint man sie zu kennen und dann fliegt man drüber. Und eben da die Gefahr ist, dass man aber vor allem bei uns, wenn wir vorab eine Predigt haben zum Beispiel, dann predige ich. Ich predige ungefähr immer eine Stunde lang und dann hat es nicht so viel Zeit mehr für eine Auslegung zu diesen Versen. Und so, man liest diese Verse, man nimmt sie in Anspruch, man gebraucht sie, aber man hat irgendwie wenig Zeit, sich intensiv mal damit zu beschäftigen, vor allem vor einem Abendmahl. Ich habe gedacht, es ist eigentlich gut, wenn man biblische Texte nimmt, die immer in einem bestimmten Kontext gelesen werden, ihn aus diesem Kontext mal rauszunehmen und einem einfach an einem anderen Sonntag oder Kontext zu studieren, mal losgelöst vom Abendmahl zum Beispiel, losgelöst von Weihnachten mal die Weihnachtsgeschichte durchzuarbeiten, losgelöst von Ostern mal die Auferstehungsgeschichte anzuschauen. Und ich glaube, das würde helfen, mit frischem Geist und mit frischen Augen an die Texte heranzugehen und so das nochmal neu zu erarbeiten. Ich habe diesen Text überschrieben oder die Predigt, ich habe es dem Philipp geschrieben, die Bedeutung des Abendmahls, alte Texte neu entdecken. Und das ist so mein Anliegen für heute. Ich möchte mit euch diesen Text lesen, und zwar ein bisschen paar Verse vorher, paar Verse nachher, und mit euch etwas über die Bedeutung des Textes nachschauen. In welchem Zusammenhang hat Paulus diese Verse geschrieben? Warum hat er sie überhaupt geschrieben? Hat er gesagt, okay, ich muss euch sagen, wie hält man Abendmahl? Also ihr braucht mindestens ein Brot, ihr braucht ein Kelch, ihr braucht das und dann müsst ihr zuerst das machen. Und so. Ist das der Text, der uns sagt, wie wir das Abendmahl halten sollen? Oder um was geht's? Warum taucht hier in 1. Korinther 11, also fast ja, in der Mitte, mehr am Ende vom Brief, warum taucht dann dieser Abschnitt auf und warum spricht er über diese Dinge? Und das ist so mein Anliegen, mit euch meine Bibelarbeit zu machen. Ich gehe mit euch durch diesen Text durch und möchte euch nicht nur zeigen, in welchem Kontext es uns gegeben worden ist, dieses Wort, sondern auch, was die Bedeutung und vor allem auch die Bedeutung des Abendmahls ist. Ich maß mir nicht an, zu sagen, ihr habt keine Ahnung, was das Abendmahl ist. So, das ist nicht mein Anliegen, euch jetzt zu belehren. Aber ich hoffe, hier und da zu vertiefen. Und wenn ihr sagt, das weiß ich schon alles, hoffe trotzdem in eurem Herzen, dass ihr Freude daran habt, indem ihr das hört, was in eurem Herzen schon eh verankert ist. So, das ist so mein Anliegen. Damit der Herr Gnade schenkt, würde ich gerne beten. Ist das für euch okay, wenn ihr kurz aufsteht mit mir? Weil ihr werdet gleich eine längere Zeit sitzen. Und deswegen, ich denke, es ist gut. Nicht nur in unserer Herzenshaltung unserem Herrn gegenüber, aber auch für unseren Kreislauf. Jesus Christus, es ist dein Wort. Es ist dein Wort, das du uns gegeben hast, überliefert hast, dafür gesorgt hast, dass wir es heute auch in Deutsch lesen können. Ich danke dir dafür. Und auch wenn wir es heute lesen können, auch in unserer Sprache, die wir hören und verstehen können, so können wir es nicht in der Weise verstehen, wie es gemeint ist, nämlich im Geist, wenn nicht selbst du durch deinen Geist in unser Herzen hineinsprichst und dein Wort uns offenbarst. Und so möchte ich bitten, Herr, dass, wenn wir diese Worte jetzt lesen, darüber nachdenken, dass es mehr wie Buchstaben sind, mehr wie Worte, sondern dass es Geist und Wahrheit ist, Herr, und dass es in unseren Glauben, in unser Herzen hineinspricht, unseren Glauben fester macht in dir und vor allem das Erlösungswerk Jesu Christi groß macht und damit wir wirklich eine Freude an dieser Wahrheit haben und Freude an dir haben, Freude an dem Evangelium haben. Ich danke dir, dass ich hier heute hier sein darf und meinen Geschwistern dienen darf an dein Wort. Jesus, danke dafür. Bitte segne, gib Vollmacht, gib Weisheit, vor allem aber Freimütigkeit, dein Wort so zu verkündigen, wie es dir wohlgefällig ist. In deinem Namen will ich es beten, Jesus. Amen. Amen. So, jetzt dürft ihr euch wieder setzen. Ich bin dem Apostel Paulus sehr dankbar für diesen Brief, für den 1. Korintherbrief. Warum? Weil, oder andersrum, ich bin froh, dass es die Gemeinde in Korinth gab. Und zwar auch mit allen Schwierigkeiten und Problemen, die sie hatten. Hätte es die Gemeinde in Korinth so nicht gegeben, hätte es diesen Brief so nicht gegeben. Aber wenn ich den Korintherbrief lese und nicht nur unsere Gemeinde kenne, sondern auch in Gemeinde unterwegs bin, denke ich, es wiederholt sich einfach alles. Und so ist es gut, dass wir diesen Brief haben. So schwierig es auch in der Gemeinde es war, so sind viele Dinge, viele Themen, viele Punkte, die wir sonst nicht aus dieser Sicht des Apostels und des Evangeliums betrachten könnten, wenn Apostel Paulus nicht an die Gemeinde in Korinth diesen Brief geschrieben hätte. Ich möchte gerne euch die Verse vorlesen, damit ihr mit mir das nochmal vom geistigen Auge die Verse habt. Ich versuche es so gut wie möglich es vorzulesen. Und ich habe vorhin gesagt, ich merke, ich werde alt, nicht nur an meinen Kindern. Mittlerweile muss ich zu meinem Sohn hochschauen. Das ist ungewöhnlich. Vor kurzem war es noch so. Ich merke, auch meine Augen haben sich verändert. So, ich brauche eigentlich zwei Brillen. Eine fürs Lesen, eine fürs Weiterschauen. Von daher, ich hoffe, dass ich das jetzt gut mit euch lesen kann. Also ab Vers 17 steigen wir ein. Paulus schreibt: Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind, und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig und der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht, denn ich habe von dem Herrn empfangen, wie ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als es gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und meistens hört man hier auf zu lesen, und ich lese gerne weiter, da heißt es: Wer also unwürdig das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein guter Teil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich euch anordnen, sobald ich komme. Ganz ehrlich, als Ausleger und leidenschaftlicher Leser der Schrift denke ich an diesem Punkt, das Übrige, dann denke ich, was wollte er alles noch sagen? Gell? Was hat er noch alles ihnen weiterzugeben? Das ist der Text, und ich habe jetzt bewusst ab Vers 17 bis 34 gelesen in diesem Zusammenhang, und über diese Verse möchte ich mit euch nachdenken und wie die Einsetzungsworte da hineinpassen. Es gibt einige Fragen, die sich man stellen sollte, wenn man diesen Text liest, und es gibt einiges zu beantworten und in welchem Zusammenhang Paulus das schreibt. Was geht es hier? Geht es darum, ihnen eine Anleitung zu geben, wie das Abendmahl zu feiern ist? Oder warum schreibt er diesen Text? Was ist der Kontext von diesen Versen? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht habt, wenn wir das Abendmahl feiern, warum wir zwei Elemente haben. Warum Brot und Wein? Warum haben wir diese zwei Elemente? Warum haben wir nicht nur ein Element? Warum haben wir, einen Kelch? Warum haben wir Brot und Kelch? Warum zwei? Warum in der Reihenfolge? Warum zuerst das Brot, dann den Kelch? Einer, der austeilt, muss das immer übrigens wissen, gell? Man teilt zuerst das Brot aus, oder? Könnt ihr euch erinnern? Und dann bekommt man den Kelch. Also, warum in der Reihenfolge? Dann, was muss in dem Kelch sein? Steht in dem Text irgendwas von Wein? Ich habe vorhin schon automatisch Wein gesagt. Wenn wir sagen, meistens Brot und Wein. Das ist ganz oft im Sprachgebrauch, wenn man es über das Abendmahl spricht, redet man ganz oft über Wein. Aber steht in diesem Text überhaupt etwas von Wein? Warum Kelch? Warum ist die Rede immer eigentlich vom Kelch? Ich möchte noch ein bisschen weitergehen. Wie oft sollen wir es tun? Gibt es eine Regelmäßigkeit, die vorgeschrieben ist? Also immer einmal im Monat, dem ersten Sonntag. Es gibt einige Fragen, die wir an diesen Text stellen sollen. Was bedeutet es, den Leib des Herrn richtig beurteilen? Welchen Leib? Wie beurteilt? Wer muss wen beurteilen? Wer darf teilnehmen? Wer soll teilnehmen? Ich als Pastor und Ältester der Gemeinde, ich sehe ganz oft beim Austeilen, dass Geschwister, von denen ich das Zeugnis habe, dass sie an Jesus Christus gläubig sind, wie oft sie beim Abendmahl das Brot und den Kelch vorübergehen lassen. Und die Begründung, da ist Sünde in ihrem Leben. Deswegen können Sie jetzt am Abendmahl nicht teilnehmen. Also erst wenn Sie keine Sünde haben, dann können Sie am Abendmahl teilnehmen. Wer ist würdig, am Abendmahl teilzunehmen? Wer sollte eben nicht an dem Abendmahl? All das steckt alles in diesen Versen, aber es geht noch mehr. Was bedeutet das, wenn man den Leib nicht richtig beurteilt? Und dann, was bedeutet das, ein guter Teil sind von euch schwach und krank und sind entschlafen? Stirbt man, wenn man das Abendmahl falsch nimmt? Starben die Leute in Korinth, die haben das Abendmahl unwürdig genommen und dann sind sie gestorben? Wenn ja, dann ist es wirklich ernst, oder? Ich frage mich, wie viele Gemeinden wird es überhaupt noch geben, wenn es so wäre? Was meint Paulus damit, ein guter Teil sind unter euch entschlafen oder sind schwach und krank? Was bedeutet sich selbst beurteilen? All das steckt in diesem Vers, in diesem Abschnitt. Und ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen und ich denke zuerst einmal, der Kontext wird uns die erste Spur geben, was ist die Bedeutung und wie sind sie zu gebrauchen. Als Paulus diesen Brief schrieb, hat er zu einem etwas, oder er hat diese Gemeinde gegründet, er hat diese Gemeinde geliebt, er war lange in dieser Gemeinde, er hat diese Gemeinde wirklich sein Herz dahin hineingegeben. Er kam in eine Stadt, die voller Sünde, voller Unzucht, voller Hurerei war. Und der Herr hat Gnade geschenkt, dass gerade in dieser Stadt das Evangelium und durch das Evangelium Menschen zum Glauben kamen. Müsst ihr euch vorstellen, in eine Verstrickung, in Sünde, gefangene Menschen, das Evangelium hat die Kraft, sie kommt zum Glauben, das muss was Besonderes gewesen sein. Er verbrachte eine Zeit lang in Korinth, lehrte dort, predigte dort, dann musste er gehen. Und es dauerte nicht lang und er bekam eine Nachricht von den Hausgenossen der Chloe. Wenn ihr Kapitel 1, Vers 11 mit mir aufschlagt, dann haben wir gleich den ersten Grund, warum er diesen Brief schreibt. Ich wiederhole nur, ich bin mir sicher, dass die meisten von euch das wissen. 1. Korinther 1, Vers 11 heißt es, denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. So, er bekommt diese Nachricht, Streitigkeit, Parteiungen. Die einen sagen, wir sind für Paulus, die anderen sagen, wir sind für Petrus, Kephas, die anderen sind für Apollos. Habt ihr bestimmt schon ein paar Mal gehört. Das heißt, da sind Spannungen entstanden. Die einen haben gesagt, Paulus hat uns gegründet, Paulus ist wichtig. Die anderen haben gesagt, aber Petrus ist die Säule der Gemeinde. Nein, Petrus ist wichtig. Dann gab es noch einen begnadeten Lehrer, das ist Apollos. Und die sagen, nein, der legt uns die Schrift so wunderbar aus. Nein, Apollos muss es sein. Und so haben sie, und das, was immer wieder in der Gemeinde ist, den einen gegen den anderen immer ausgespielt. Und so entstehen Spaltungen und Parteiungen. Und daraufhin schreibt Paulus die ersten Kapitel darüber und versucht aufzuzeigen, da ist weder Paulus noch Petrus noch Apollos. Sie sind alle Diener. Die Gemeinde gehört Jesus. Es ist seine Gemeinde. Und was an ihnen liegt, ist nur treu zu sein. Aber Gott gibt das Wachstum nicht Paulus, nicht Petrus, nicht Johannes. Er richtet sie in diesen Parteiungen und diesen Zwistigkeiten, richtet er die Gemeinde aus. Und während er diese Kapitel schreibt, kommt wahrscheinlich eine Delegation, bekommt er Nachrichten aus Korinth. Und wenn ihr mit mir Kapitel 7 aufschlagt im 1. Korintherbrief, 1. Korinther Kapitel 7, dann heißt es, Vers 1, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut und so weiter. Ab hier, ab Kapitel 7, geht er auf ein Schreiben ein. Er bekommt ein Brief mit vielen Fragen von den Korinthern und da geht es darum, um heiraten und verheiraten, um ledig bleiben, es geht um Götzenopferfleisch zu essen und viele andere Dinge. Die Korinther, da hatten sie Fragen und gesagt, wie sollen wir jetzt damit umgehen? Und ab Kapitel 7 geht Paulus auf diese Dinge ein. Und unter anderem auf eine Schwierigkeit, die wir jetzt im Kapitel hier 11 haben. Und zwar auf einen Umstand in der Gemeinde, dass Paulus sagt, wenn ich aber Folgendes vorschreibe, Kapitel 11, Vers 17, so kann ich euch nicht loben. Es gab bestimmte Dinge, da konnte Paulus sie loben. Aber das, was er jetzt ansprechen muss, sagt, ich kann euch hier nicht loben. Und was kann er nicht loben? Er sagt, wenn ihr zusammenkommt, wenn ihr euch versammelt, ist es unmöglich, das Herrenmahl zu essen. Was er damit meint, wenn ihr euch versammelt und das Herrenmahl isst, dann, wir kennen das als Abendmahl, dann sagt er, es ist unmöglich, das funktioniert nicht, das geht nicht. Ihr versündigt euch permanent, wenn ihr das tut, was ich euch geboten habe übrigens. warum, und er sagt, warum es nicht möglich ist, und er sagte, denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind, und zum Teil glaube ich es. Also das Problem, warum das Abendmahl unwürdig genommen wurde in Korinth, und Paulus sagt, es geht so nicht, sagte, es sind Spaltungen unter euch. Das ist ein Problem. Von welchen Spaltungen ist hier die Rede? Nicht nur das, was wir im ersten Kapitel haben, wo es darum geht, Paulus und Petrus und Apollos, sondern die Spaltungen gehen so weit, dass die Korinther unter den Geschwistern verschiedene Wertungen hatten. Da gibt es Reiche und da gibt es Arme. Da gibt es Freie und da gibt es Sklaven. Und dementsprechend sind sie miteinander umgegangen und haben einen Unterschied gemacht. Und so einen Unterschied, dass Paulus sagt, ist es nicht möglich, dass ihr als Einheit zusammenkommt, weil ihr solche Parteiungen schafft, solche Klassen und Unterschiede in eurer Gemeinde. Und das sagt er, das ist nicht möglich und das lobe ich nicht. Aber dann sagt er etwas Interessantes und Wichtiges. Und dann sagt er, denn es, und zum Teil glaube ich es. Paulus sagt, unter euch sind Spaltungen, das überrascht mich nicht. Das weiß ich. Warum? Warum überrascht es Paulus nicht? Er sagt nicht, und das ist gut, sondern er sagt, ich und zum Teil glaube ich es, denn es müssen auch Parteiungen und Spaltungen sein. Warum? Damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Spaltungen und Parteiungen sind in der Gemeinde nie gut, nie. Aber warum sind sie da? Und Paulus sagt, ich weiß, Gott lässt zu, Jesus erlaubt das. Warum? Es braucht das. Weil erst in der Auseinandersetzung zeigt sich, wessen Geisteskind man ist. Und er sagt, Bewährungen müssen sein. Oder schaut mal, solange alles so ist, wie es ist, können wir sagen, wir lieben uns. Erst dann wird es schwierig werden, wenn Konflikte entstehen, wenn Spannungen entstehen, wenn Meinungsunterschiede entstehen, dann kann man sagen, was in einem Herzen ist. Vorher ist einfach zu lieben. Einfach zu umarmen und sagen, ich habe dich lieb, ich mag dich. Aber dann, wenn es mal schwierig wird, dann zu sagen, ich mag dich, ich liebe dich, das ist etwas schwieriger. Und in solchen Situationen, und das ist das Entscheidende, offenbart sich das Herz und zeigt sich, wessen Geisteskind man ist. Wie geht man mit Schwierigkeiten um? Wie geht man mit Spannungen um? Wie geht man mit Parteiungen um? So, deswegen sagt Paulus, ich weiß, ich glaube es, dass diese Dinge da sind. Denn er weiß, was der Herr gesagt hat. Jesus Christus hat gelehrt, Matthäus 18 zum Beispiel, er sagt, es ist notwendig, dass Versuchungen kommen. Weh denen, durch wen sie kommen. Aber es ist notwendig. Der Gedanke ist genau der gleiche. Warum ist es notwendig? Es ist Läuterung und Prüfung. Und damit geht auch eine Bewährung einher. Und da haben sich die Korinther nicht bewährt. Sie haben sich bezüglich ihres Glaubens, das sie bekannt haben, im Gegensatz zu dem Leben, das sie gelebt haben, sie haben sich nicht bewährt. Und darum sagte ich, ich kann euch da nicht loben. Wo liegt das Problem? Wo liegt die Spannung? Ab Vers 20 heißt es, wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Ihr kommt zusammen und wollen das Herrenmahl essen. Und dann sagt er, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen oder zu trinken? Liebe Geschwister, und das ist der Hintergrund von diesem Text. Der Grund, warum Paulus über das Abendmahl spricht, ist nicht, weil er sagt, ich gebe euch einen Ablauf, den ihr monatlich durchführen müsst. Der Hintergrund ist, er sagt, es ist unmöglich, dass ihr das Herrenmahl isst, weil ihr den Leib des Herrn beschämt. Es ist unmöglich. Warum? Ich weiß nicht, wie ihr das hier feiert. Bei uns ist es so, einmal im Monat, dann decken wir den Tisch des Herrn. Da kommt ein, und das machen wir unterschiedlich. Meistens, wenn ich predige, feiern wir zuerst das Abendmahl und danach kommt die Predigt. Dann ist es nicht so als Anhängsel, sondern bekommt seinen Raum. Oder man am Gottesdienst am Ende feiert es. Die haben das getan, sie haben sich getroffen und jeder hat Essen mitgebracht. Das haben sie getan. Und dann haben sie miteinander gegessen. Und am Ende von diesem Essen haben sie dann das Brot gebrochen und den Kelch gesegnet und ausgeteilt und an das Erlösungswerk Jesu gedacht. Deswegen nannte man das früher auch das Liebesmahl. Also sie aßen wirklich miteinander und danach, am Ende dieses Abends, also dieses Liebesmahl, feierten sie das Abendmahl sozusagen. Das war eins. Und Paulus sagt, ihr könnt nicht das Herrenmahl essen. Warum? Weil wenn ihr zusammenkommt, der eine ist hungrig und der andere wird betrunken. Was meint er damit? Jetzt ist das so, es gibt zwei Klassen oder mehrere Klassen in dieser Gemeinde. Und es gibt die Reichen. Und übrigens, dann gingen sie halt hin und kauften gut ein beim Aldi oder wo auch immer und brachten ihr Essen mit. Und der Gedanke ist, alle bringen zusammen, man macht so ein Buffet und jeder kann sich daran bedienen, oder? Kennen wir, oder? So, jeder bringt es und dann nehme ich mir von da was und von da was. Aber bei denen war es so, jeder brachte und kam aber mit so einem Hunger, dass er sein Zeug selber aufgegessen hat. Wahrscheinlich bevor es zum Buffet kam, war es schon leer, ja? Alles aufgegessen, hat auch Wein mitgebracht zum Trinken. Und dann gesagt, na, das teile ich aber jetzt nicht, das ist so ein guter, ja, guter Jahrgang, den muss ich selber trinken. Hat alles ausgetrunken. Und deswegen waren sie teilweise betrunken, sagte er. Einige von euch sind so hungrig, die essen alles vorweg weg. Die anderen sind betrunken, weil sie alles vorweg wegtrinken. Und dann wollt ihr Abendmahl feiern? Das ist unmöglich. Und dann sagt er, schaut mal, und da sind welche, die Reichen, die wenigsten von denen mussten wirklich arbeiten, die haben sie für sich arbeiten lassen, die Sklaven. Die sind auf dem Feld irgendwo, arbeiten, und es ist jetzt nicht so Sonntag, es ist frei und alle haben frei, da gab es keinen freien Tag. Und dann kamen die und vom Feld, die Armen der Gemeinde, die Schwachen der Gemeinde, die kamen vom Feld und wollten auch an diesem Liebesmahl teilnehmen. Und dann kommen sie an und was finden sie vor? Abgenagte Knochen, ein paar Krümel von den Kuchen, da gab es nichts mehr zu essen, da gab es nichts mehr zu trinken. Die haben alle schon ausgesoffen und waren betrunken, die anderen waren so hungrig, haben schon alles aufgegessen und die kommen und stehen da und wir? Versteht ihr, was ich meine? Und Paulus sagt, und dann aber feiert ihr was? Gemeinschaftsmahl. Wir sind ein Leib. Das ist doch... Paulus sagt, das ist unmöglich. Das, was ihr tut, widerspricht dem, was ihr bezeugt. Euer Bekenntnis im Abendmahl ist so widersprüchlich zu eurem Leben. Wie oft feiern wir Abendmahl, bekennen etwas durch diese Handlung, aber in unserem Umgang miteinander sind wir so widersprüchlich. Entspricht überhaupt nicht dem, was wir da eigentlich bezeugen. Und das ist Heuchelei, das nennt die Bibel Heuchelei. Heucheln. Und Paulus sagt, darum ist es unmöglich, es ist unmöglich. Und dann sagt er etwas Entscheidendes. Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben. Das ist, was sie machen. Sie beschämen die, welche nichts haben. Und die sind hungrig. Die sind arm, die sind schwach. Und die Reichen füllen ihre Bäuche. Es geht sich bei ihnen nur um sich selbst und nicht eben um die Schwachen und eben nicht nur durch die Armen. Der Armen. Aber wie gesagt, durchs Abendmahl, wir kennen doch die Bezeichnung Gemeinschaftsmahl, oder? Das bedeutet, wir feiern Gemeinschaft. Wir sind was? Eins in Christus. Wo ist die Einheit? Wo ist das Einssein? Und versteht ihr, so, dann sagt Paulus, okay, er sieht diese Spaltung, er sieht diese Klassenteilung in der Gemeinde und er nimmt jetzt das Abendmahl als Werkzeug. Er nimmt das und sagt, anhand des Abendmahls überführt er sie ihrer Sünde und korrigiert er sie in dem Denken. Das ist das Abendmahl. Unter anderem, Abendmahl ist viel, aber unter anderem ein Werkzeug, die Gemeinden immer wieder neu auszurichten. Deswegen bin ich froh, dass wir wenigstens einmal im Monat das tun. Einmal im Monat nochmal ausrichten. Wir sollten das öfters tun, uns ausrichten. Ob wir dabei immer das Abendmahl feiern müssen, ist jetzt noch nicht das Entscheidende. Aber die Gemeinde braucht immer wieder diese Ausrichtung und das Verstehen, was bedeutet, eins zu sein. Und deswegen sagt er in Vers 23, hierin lobe ich nicht, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Und dann kommt das der Herr Jesus in der Nacht. Eine interessante Formulierung, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Was meint damit? Wenn wir die Einsetzungsworte lesen, dann merken wir doch, dass das fast genau das ist, was wir im Matthäus-Evangelium lesen oder Markus-Evangelium lesen. Woher wusste Paulus ganz genau, was in der Nacht stattgefunden hat? Er sagt hier, und ich will nur kurz darauf eingehen, ich habe von dem Herrn empfangen. Das heißt, es ist direkte Offenbarung Jesu gewesen. Ich vermute, das ist jetzt nicht Neues für euch. Warum betone ich oder sage ich, warum ist das wichtig zu verstehen? Weil das, was Paulus hier weitergibt oder das, die Einsetzung des Abendmahls, er sagt, ich habe es euch schon überliefert. Und es war für Jesus, als er Paulus unterwiesen hat, ihm die Offenbarung geschenkt hat und ihm das beigebracht und gezeigt hat, was er da getan hat, war es Jesus wichtig, dass Paulus das den Gemeinden lehrt, dass sie das feiern. Und zwar, dass sie das verstehen, was da geschehen. Er hat es vom Herrn bekommen. Das ist jetzt nicht die Lehre der Apostel gewesen. Es ist auch nicht Paulus' Meinung, wir sollten das Abendmahl feiern, sondern er hat von Jesus bekommen und es ist das Mittel und das Werkzeug Jesu, das er der Gemeinde gegeben hat, dass sie Dinge nicht vergessen soll. Also das macht es nochmal viel stärker und deutlicher, wie wichtig das ist und wie wichtig ist, dass wir das Abendmahl nicht nur feiern, sondern dass wir es richtig feiern. Und dann beginnt er und dann sagt er, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er es gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal außerhalb, das ist schon sehr viele, viele Jahre zurück, außerhalb meines Gemeindekontextes das Abendmahl mit anderen Geschwistern gefeiert habe und zu mir ein Teller kam mit dem Brot und ich weiß nicht, wer das war mehr, aber die Person, die es mir gegeben hat, sagte, der Leib des Herrn für dich gebrochen. Ich war zuerst mal darüber überrascht und dass man mir es einfach nicht nur weitergereicht hat und ich einfach genommen habe, so wie es zum Beispiel bei uns üblich war, jeder nahm es still für sich, sondern dass jemand mir gesagt hat, der Leib des Herrn für dich, das war auch ein Liebesdienst, aber für dich gebrochen. Das war für mich zum ersten Mal, als ich das gehört habe, das ist schon lange Zeit. Und seitdem höre ich das immer und immer wieder. Auch dass, wenn Brüder das Abendmahl einsetzen, die nehmen ein Leib Brot und sagen, der Leib des Herrn für euch gebrochen. Habt ihr schon mal gehört? Der Leib des Herrn für euch gebrochen. Schaut mal, was hier steht. Er Brot nahm und als er es gedankte, es brach und sprach, dies ist mein Leib für euch, das für euch ist, nicht für euch gebrochen. Liebe Geschwister, der Leib des Herrn wird, darf oder wurde nie gebrochen. Ich war so froh über die Schriftlesung gerade. Oder? Habt ihr es noch im Ohr? Johannes 19. Jesus hängt am Kreuz zusammen mit den Räubern. Es kommt der Sabbat und damit sie den Sabbat nicht verunreinigen, müssen sie alle tot sein. Also brechen sie den Räubern die Beine. Kommen sie zu Jesus, um ihnen die Beine zu brechen. Aber Jesus ist schon tot. Der Beweis ist Speer und so. Und was schreibt Johannes am Ende? Dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde, damit, was geschrieben steht, ihm wurde, soll kein Bein gebrochen werden. Wieso sagen wir, der Leib des Herrn für euch gebrochen? Wenn die Schrift sagt, der Leib des Herrn wurde nicht gebrochen, darf nicht gebrochen sein. Im besten Fall einfach Unkenntnis und Unwissenheit. Im schlimmsten Fall Unkenntnis und Unwissenheit. Es ist wichtig, dass wir wissen, was wir da tun, was wir da feiern, damit wir begreifen. Bevor ich möchte euch erklären gleich, warum das so wichtig ist und warum zuerst das Brot kommt und nicht der Kelch. Jetzt erinnert Paulus und sagt, wissen wir, was wir da gemeinsam feiern? Wissen wir, was da gemeinsam tun? Das Erste, Jesus nahm das Brot und er brach es. Jetzt, warum hat Jesus das Brot gebrochen? Ganz pragmatisch, um es zu verteilen. Er nahm das, brach es, damit du eins kriegst, du eins kriegst, du eins kriegst, weil es ist ein Leib. Er brach es nicht, weil sein Leib gebrochen wurde, er brach es, um es verteilen zu können. Das ist ganz einfach. Im Normalfall ist doch so, man backt ein Stück Brot oder Fladen oder was auch immer man dann nimmt und dann wird es gebrochen und ich mag dieses Bild, dann wird es gebrochen und dann teilen wir aus und du nimmst ein Stückchen, du ein Stückchen, du ein Stück. Nehmen wir mal an, wir würden alle das aufessen und dann würde ich sagen, kommt mal alle zu mir und streckt mal eure Bäuche zu mir. Wir würden alle unsere Bäuche aneinander, blödes Bild, ich weiß, aber wisst ihr, was passieren würde? Wir wären ein Leibbrot. Das ist das Bild. Es ist eins, aber jeder hat etwas davon und weil jeder an dem gleichen Anteil hat, sind wir zusammen ein Leib. Das ist der erste Gedanke. Wenn Jesus das Brot bricht, dann sagt er nicht, mein Leib für euch gebrochen. Nein, mein Leib wurde nicht gebrochen. Wir wissen, dass das Passa, das Gott dem Volk Israel beim Auszug aus Ägypten gab, ein Bild auf Christus, auf das wahre Passa-Lamm ist, oder? Ist jetzt keine Wahnsinnserkenntnis, sondern es muss klar sein. Und als dieses Passa geschlachtet worden ist, hat Gott gesagt, wie das geschlachtet werden soll. Könnt ihr euch erinnern, was auf jeden Fall nicht passieren durfte? Kein Bein gebrochen. Dieses Passa-Lamm durfte keinen Fehler haben, es durfte kein gebrochenes Bein haben, kein Makel, gar nichts. Warum? Weil dieses Opfer muss perfekt sein. Muss wirklich perfekt sein. Warum? Weil das ein Bild auf das perfekte Opfer Jesu ist. Jetzt möchte ich euch kurz daran erinnern. Ich hoffe, dass ihr das wisst. Ich möchte euch daran erinnern. Warum das Brot? Warum brauchen wir zuerst das Brot? Für was steht das Brot? Jesus sagt, das ist mein Leib. Für euch gegeben. Es ist für euch. In welchem Sinne? Warum kam Jesus auf diese Welt in der Gestalt eines Menschen und warum hat er ein Leib angenommen? Warum hat er das getan? Im Gegensatz zu Gnostikern, die behaupten ja, das war nur ein Scheinleib, richtig? Warum kam er im Fleisch in diese Welt? Warum kam er als Baby auf diese Welt? Warum kam er nicht mit 33 Jahren für eine Woche? Unser Bekenntnis ist doch, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, oder? Warum braucht es 33 Jahre, wenn wir die Passion nur haben, Leiden, Sterben, Auferstehung. Fertig. Der Vater hätte ja zu seinem Sohn sagen können, Jesus, ich brauche dich für eine Woche, ja vielleicht sogar für 3 Tage. Das Erlösungswerk wird doch vollbracht. Warum musste er als Baby auf diese Welt kommen? Warum brauchte er ein Leib? Bevor Jesus für dich und für mich sterben konnte, musste vorher ein perfektes, sündloses Leben führen. Dafür steht das Brot. Das Brot steht für sein Leben in dieser Welt, für sein sündloses, perfektes Leben, in allem Versuch, doch ohne Sünde. Und dieses Leben gibt er dir, weil dieses Leben brauchst du. Du kannst vor Gott nicht erscheinen, du kannst nicht in die Gegenwart Gottes kommen, du kannst mit ihm nicht Gemeinschaft haben, wenn du nicht in allem gehorsam bist. Funktioniert nicht. Niemand kann vor Gott da stehen, es sei denn, Gott sieht uns so an, dass wir vollkommen, ohne Sünde, ein perfektes Leben haben. Wer von euch hat es geschafft, vielleicht eine Woche mal es durchzuziehen, ein perfektes Leben zu leben? Niemand. Jesus kommt auf die Welt und ist als Baby. Kennt ihr ein perfektes Baby? Für mich sind die Babys die süßesten und die egoistischsten Menschen, die es gibt. Und die Mutter springt, der Vater springt, die schreien und dann alle machen was. Und es ist normal, dass man es macht. Man muss es machen. Kennt ihr ein perfektes kleines Kind? Nie ein Problem gemacht, nie sich selbst die Haare geschnitten, nie den anderen die Haare geschnitten. Entschuldigung, keine Verführung. Kennt ihr einen perfekten Teenie? Ich habe gerade eine zu Hause. Jugendlichen, perfekten Menschen, Erwachsenen, einen älteren Menschen? Nicht. Es gibt niemanden. Jesus kam auf diese Welt, um das Leben zu leben, das du und ich leben müssen, aber es nicht können. Er kam und wurde Baby wie du, er nahm die Gestalt des Fleisches wie du und ich, um in allem versucht zu werden, aber ohne Sünde. Und das ist in seinem Leib. Und wenn er dann am Ende seines Lebens alles für dich getan hat, was Gott von dir und von mir fordert, das ganze Leben hindurch durchgelebt hat und in keinen Dingen verfehlt hat, dann nimmt er dieses Leben und sagt, hier, das ist mein Leib für dich. Nicht für dich gebrochen. Sein Leib durfte nicht gebrochen. Das ist nämlich ein Bild für sündlos. Nicht gebrochen ist ein Bild für sündlos. Darum durfte ihm kein Bein gebrochen werden, weil dieses Bild zerstört werden würde. Das Bild von Passa und dem Erlösungswerk Jesu. Das heißt, Jesus, wenn er das Leben nimmt oder das Brot nimmt, wisst ihr, was er sagt? Hier mein perfektes, sündloses Leben für dich. Ist das gut? Und dann essen wir es, Und übrigens bekommen nicht erst dann das Leben, denn das bekommen wir im Glauben, in der Wiedergeburt. Aber das ist, das sollen wir tun, zu, wenn wir es tun, zu seinem Gedächtnis. Erinnere dich, dass du in dir sein Leben hast. Darum hat Jesus gesagt, wer von mir nicht isst und von mir nicht trinkt, wird nicht gerettet werden. Wenn er sagt, oder wenn die Bibel sagt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir brauchen sein Leben in uns. Paulus sagt so herrlich im Römerbrief Kapitel 8, er sagt, dass was Jesus im Fleisch vollbracht hatte, das ist die Gerechtigkeit Gottes in uns. Wir müssen es so vorstellen, in dem Bild, wenn wir das Brot nehmen, dann bezeugen wir das perfekte Leben Jesu ohne Sünde. Es ist in mir, ich hab's. Das heißt, wenn der Vater mich sieht, wen sieht er dann? Einen Sohn, eine liebe Tochter, an der er wohlgefallen hat. Das ist das. Er sieht das perfekte Leben meins? Nee, das perfekte Leben Jesu. Das ist so wichtig, dass wir das wissen. Warum? Weil nur ein perfektes Leben Jesu könnte dann in den Tod gegeben werden. Es kann nur ein perfektes Opfer dahin gegeben werden, sonst ist es keine Erlösung. Verstehen wir, warum? Warum Jesus das Brot nahm und es teilte, damit du und ich es haben? Ich möchte das nochmal betonen. Es ist so wichtig, dass wir es verstehen, was wir da machen, was wir da bezeugen. Ich bezeuge, weil ich ein Sünder bin und kein perfektes Leben lebe, brauche ich das Leben Jesu und ich will es annehmen. Ganz ehrlich, jetzt nur schon mal hier an dem Punkt. Dann kommen wir zusammen, wollen das Abendmahl feiern und Leute, Christen prüfen sich und denken, oh, ich habe Sünde in meinem Leben. Und was machen sie dann? Lassen an sich vorübergehen. Das perfekte Leben Jesu. Ist es gut? Denkt man darüber nach. Ich brauche das doch. Genau das brauche ich doch. Wie kann ich sagen, nein, dieses Mal nicht? Was mache ich in dem Moment? Ich lasse das Leben Jesu, das er mir anbietet, an mir vorübergehen. Ich sage, Jesus, heute nicht. Heute brauche ich nicht ein perfektes Leben. Überleg doch mal. Ein Ding der Unmöglichkeit. Lass mich schnell weitergehen, dass es nicht zu lang wird. Jetzt nimmt er das Brot, nahm es und als er es gedankt hatte, gab es ihnen und dann sagte, das tut zu meinem Gedächtnis. Ein Gedächtnis mal. Wie oft sollen wir es tun? Was steht da in unserem Text? In meinem Text, so oft ihr es tut, oder? Wie oft ist das? Einmal im Monat. In meiner Übersetzung einmal, so oft ihr es tut, Klammer auf, einmal im Monat. Nein, die Häufigkeit spielt keine Rolle. Es ist, wenn ihr es tut, dann macht das so. Nicht so oft ihr, und dann kommt einer rein. Wenn ihr es tut, die einen machen es einmal im Monat, die einen machen es einmal im Jahr, schade. Die anderen machen es einmal in der Woche, spielt keine Rolle. Wenn ihr es tut, dann, aber so, das ist das Entscheidende. Nicht die Wiederholung, ich sage, so oft es nur geht, damit ich es nicht vergesse. So oft es nur geht. Und jetzt geht er weiter und sagt, ebenso auch nach dem Kelch, ebenso nach dem, auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut so oft, ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Also zuerst nimmt er das Brot, bricht es teils aus und sagt, das ist mein Leben für dich. Ich gebe es dir, ich schenke es dir. Und dann nimmt er den Kelch. Und dann sagt er ebenso den Kelch und sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Was sagt er nicht? Dieses Blut. Nein, Entschuldigung, dieser Wein. Er sagt nicht, dieser Wein ist der neue Bund in meinem Blut. Ich möchte nochmal betonen, vom Wein ist hier gar nicht die Rede. Wie oft wird darüber diskutiert? Traubensaft, Wein, verdünnt, nicht verdünnt, welcher Wein? Der Inhalt an sich selbst ist erstmal nicht entscheidend. Der Inhalt so der Flüssigkeit ist in erster Linie nicht entscheidend. Ich möchte hier nicht zu tief da eingehen. Ich will nur sagen, die Betonung liegt auf dem Kelch. Nicht auf dem Inhalt, auf dem Kelch. Was symbolisiert den neuen Bund? Was symbolisiert das Blut Jesu? Der Kelch und nicht der Wein. Wir machen automatisch Blut, Wein, beides ist rot. Aber Jesus segnet nicht den Wein, er segnet den Kelch. Warum? Für was steht der Kelch? Was ist der Kelch? Um einen riesen Exkurs zusammenzufassen, beginnen vom Alten Testament hinein ins Neue Testament, steht der Kelch für den Zorn Gottes, für das Gericht Gottes. Als Jesus in Gethsemane betete, was bat er? Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, nicht Wein, Kelch. Warum? Warum zittert er so und fleht er, dass der Kelch vorübergeht? Weil der Kelch für das Gericht Gottes steht. Es ist Gottes Zorn. Wir kennen Dietrich Bonhoeffer und reichte uns den bitteren Kelch, ich glaube so irgendwie, gefüllt an den höchsten Rand. So nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern. Das muss man mal sagen können. Dankbar, ohne Zittern. Das heißt, der Kelch repräsentiert und steht für das Gericht Gottes über den Sünder, über die Schuld der ganzen Welt. Und jetzt, was macht Jesus? Er sagt, in diesem Kelch schließe ich einen neuen Bund mit euch. Und welchen Bund? Ich nehme das ganze Gericht Gottes auf mich. Das ist der neue Bund in meinem Blut. Schaut mal, ich lebe nicht nur ein perfektes Leben für euch, das Brot. Ich gebe dieses perfekte Leben in den Tod, und zwar in das Gericht Gottes, Kelch. Aber er kann nur ein Leben geben in den Tod, das sündlos und perfekt ist. Deswegen immer zuerst das Brot. Er musste das Leben erst leben, bevor er für deine Sünden starb. Er musste erst für dich perfekt leben, um für deine Sünden zu sterben. Das ist die Reihenfolge. Darum feiern wir es so, wir haben das Brot zuerst und dann nehmen wir den Kelch. Und das bewusst, Jesus nimmt den Zorn Gottes auf mich. Könnt ihr mir soweit folgen? Jetzt möchte ich die nächste Frage stellen. Jetzt sind wir da, wir kommen im besten Fall regelmäßig und nehmen das Abendmahl. Wir sagen, ich bin meiner Sünde bewusst und sage, Jesus, ich brauche dein perfektes Leben. Und Jesus bietet es an und dann sind wir unsere Schuld bewusst und sagen, eigentlich muss ich sterben. Und Jesus sagt, ich biete dir meinen stellvertretenden Tod an. Und der Kelch kommt als Symbol dieses Geschenks. Und was machen wir? Wir sind unsere Sünden bewusst und dann nehmen wir nicht. Ist es richtig? Ist es würdig? Ist es richtig beurteilt? Absolut falsch beurteilt. Wer sich selbst prüft, was muss man prüfen? Habe ich keine Sünde und keine Schuld, dann kann ich am Sünden, am Abendmahl teilnehmen. Wer kann dann teilnehmen? Richtig sich beurteilen, ich bin ein Sünder, ich bin schuldig, ich brauche das Brot, ich brauche den Kelch. Bitte, bitte nicht an mir vorübergehen lassen. Das ist richtig beurteilt. Schnell weiter. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer soll am Abendmahl teilnehmen? Alle, die sich daran erinnern wollen, oder? Woran erinnern? Dass Jesus das Leben für dich gelebt und dein Tod gestorben ist. Wenn du dich daran nicht erinnern kannst, weil du es nicht glaubst, macht es Sinn, am Abendmahl teilzunehmen? Absolut nicht. Dann lass vorübergehen. Aber wenn du dich daran erinnern, nicht nur kannst, sondern willst, dann nehme teil. Wer soll nochmal daran teilnehmen? So oft es tut, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Was ist das Abendmahl? Ein Verkündigungsmahl. Ich sage gern unserer Gemeinde, dass wenn wir es tun, die Gemeinde jetzt mit predigen darf. Normalerweise hören sie immer uns zu. In dem Moment darf die Gemeinde predigen, Zeugnis abgeben, voreinander, vor Gott, vor der unsichtbaren Welt. Ich nehme das Leben und den Tod Jesu für mich in Anspruch. Ich bezeuge es. Ich bekenne es und ich will, dass die Leute sehen. Ich will nicht heimlich das nehmen. Ich will das in der Gemeinschaft, ich will bezeugen, dass ich ein Sünder bin und dass ich dieses Erlösungswerk brauche. Liebe Geschwister, es ist so, wenn ich das Abendmahl nehme, verkündige ich was? Ich bin ein Sünder. Das bekenne ich, darum brauche ich das. Ich bekenne nicht, ich bin schuldlos. Ich bin ein Sünder. Das ist Bekenntnis im Abendmahl. Und wie lange soll man es tun? Bis er kommt. Bis er wiederkommt. Das heißt, wer sollte an dem Abendmahl teilnehmen? Wer Jesus kommen wieder erwartet. Wenn du es nicht erwartest, macht es Sinn teilzunehmen? Nee. schnell weiter. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Herrn schuldig sein. Verstehen wir, was jetzt die Unwürdigkeit ist? Die Unwürdigkeit ist nicht, wenn ich Schuld habe. Die Unwürdigkeit ist, wenn ich mit meiner Schuld und mit meiner Sünde in dem richtigen Verständnis gegenüber dem Erlösungswerk Jesu Christi umgehe. Das ist unwürdig. Und gegenüber dem anderen auch. Nur als Beispiel. Ich nehme für mich das Erlösungswerk in Anspruch, weil ich sage, ich bin ein Sünder. Jesus ist für mich gestorben. Im gleichen Moment nimmt aber mein Bruder oder meine Schwester, hier, ich suche eine Schwester, nimmt genau das Gleiche. Ich sage, ich brauche das, aber ich spreche ihm die Vergebung nicht zu. Weil der hat sich ja gegen mich versündigt, der vergebe ich nicht, dem vergebe ich nicht. Versteht ihr, was ich meine? Geschwister können miteinander, können einander die Sünden nicht vergeben, nehmen für sich die Vergebung an, aber für den anderen glauben sie nicht, dass für sie die Vergebung genauso gilt. Schau mal, wenn Jesus für dich gestorben ist und für mich gestorben ist, gibt es eine Sünde, die zwischen uns ist? Gibt es eine Sünde, für die nicht bezahlt worden ist? Eigentlich nicht, oder? Aber wir pochen, bis endlich alles wieder in Ordnung gebracht wurde. In Ordnung gebracht wurde es am Kreuz. Wenn es aber am Kreuz bezahlt worden ist, für was will ich noch einen Preis haben? Also entweder glaube ich, dass das Erlösungswerk gilt mir und dir, weil wir beide dran nehmen, oder ich bekenne das, aber ich lebe komplett anders. Das geht nicht. Das ist unwürdig. Das ist nicht richtig. Dann sagt er weiter, Vers 28, der Mensch aber prüfe sich selbst. Und jetzt schaut mal, was da steht. Bitte, wenn ihr die Bibel habt, wenn nicht, dann hört mir zu. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Wer muss wen prüfen? Der Mensch prüfe den anderen. Jeder prüfe den Nächsten. Der Pastor prüfe die Geschwister, die Gemeinde. In manchen Gemeinden darf man nicht am Abendmahl teilnehmen, wenn man erst muss 3 Jahre sich bewähren, um so leben, dass man sagt, okay, du darfst es. Die Bibel sagt, der Mensch prüfe sich selbst. Ich kenne dein Herz nicht. Ich kenne dein Herz nicht. Dein Herz, der Herr kennt es. Du kennst. Prüf dich selbst. Ich sage nicht, du bist nicht würdig. Das ist nicht meine Aufgabe. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Und jetzt schaut mal, was da steht. Und so esse er und trinke er. Schaut mal, was da nicht steht. Und er esse nicht und trinke nicht. Das ist so automatisch. Jeder prüfe sich selbst und damit man nicht isst und nicht trinkt. Prüf dich selbst. Und wenn dir deine Schuld und Sünde bewusst ist, dann nehme und esse und trinke. Ich habe einen Vorschlag. Ich habe einen Vorschlag. Wenn du dich prüfst und merkst, oh, da ist Schuld und Sünde. Ich habe schlecht geredet über den. Ich habe schlecht über ihn gedacht. Ich habe etwas Schlechtes gemacht. Und du sagst, bei Prüfung wird es dir bewusst. Dann bitte ich dich, lass es nicht vorübergehen. Du hast mindestens 1 Monat Zeit, vom Abendmahl diese Dinge zu klären. Wir haben sogar 1 Monat Zeit. Wenn du es dir aber beim Prüfen, beim Gebet einfällt, weißt du was? Es gibt 2 Möglichkeiten. Steh auf, geh zu dem Bruder und sag, es tut mir leid. Ich weiß, könnte eine kleine Völkerwanderung auslösen. Dann könnten wir es so machen. Wir nehmen ihn im Bewusstsein, im Glauben und danach stehe ich auf, der Gottesdienst ist vorbei, ich gehe hin und sage, es tut mir leid. Im letzten Sonntag genau das passierte. Ich habe fertig gepredigt, da kam mein Bruder zu mir und sagt, Willi, es tut mir leid. Ich habe schlecht über dich geredet. Umarmt. Ich sage, vergeben, gell? Für beide vergeben. Wunderbar. So, räumen wir diese Dinge aus. Manche Christen sind bereit, das Abendmahl an sich vorübergehen zu lassen und stattdessen an der Sünde festzuhalten. Dass die Sünde lassen und am Abendmahl festhalten. Das ist ein Ding Unmöglichkeit. Vers 29. Denn wer isst und trinkt sich selbst zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Zu diesem Gericht komme ich gleich, aber was bedeutet den Leib des Herrn richtig beurteilen? Welchen Leib? War jemand von euch am Kreuz dabei und hat den Leib des Herrn angeschaut und gesagt, ah, okay, schon lange, gell? Okay, ich beeil mich. Was ist dieser Leib? Der Leib des Herrn ist die Gemeinde. Es geht nicht darum, den Körper richtig zu analysieren, sondern es geht darum, den Leib des Herrn, die Gemeinde, wie gehen wir miteinander um? Wenn du und ich mit dem Leib des Herrn nicht richtig umgehen, du bist ein Teil von Christus, du bist ein Teil von Christus. Wenn ich mit dir falsch umgehe, mit wem gehe ich falsch um? Mit Christus. Das muss uns bewusst sein. Glaubt, wir müssen, Jesus wird das nicht einfach so tolerieren. Jetzt ganz schnell Vers 30. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Deshalb sind unter euch schwach und krank. Warum? Warum sind in Korinth Schwache und Kranke? Ich lese noch einmal. Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Wenn ihr den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt, wenn ihr mit der Gemeinde nicht richtig umgeht, das ist falscher Umgang. Was war das Problem in Korinth? Wie falsch sind sie mit der Gemeinde umgegangen? Was haben sie die Reichen, den Armen denn nicht gegeben? Was haben die Reichen, den Schwachen denn nicht gegeben? Essen, trinken. Was fehlte ihnen? Kraft. Was haben sie getan? Die Reichen haben sich nur um sich gekümmert. Um wen haben sie sich nicht gekümmert? Um wen? Ich sage euch um wen. Um einen Teil von dieser Gemeinde, die schwach und krank waren. Und wisst ihr was? Leute sind sogar in Korinth gestorben und man hat sich um sie nicht gekümmert. Das ist meine Auslegung, meine Überzeugung, könnt prüfen. Paulus sagt nicht, oh, ihr habt falsch den Leib des Herrn, die Gemeinde beurteilt, deswegen hat Jesus euch getötet in Korinth. Wir haben ein einziges Zeugnis, und zwar in der Apostelgeschichte, als Hananias und Sapphira starben. Und das hat einen Grund, warum sie da starben. Weil sie gelogen haben, das war zum ersten Mal, kam Sünde in die Gemeinde. Ein Exempel statuiert. Nochmal, wenn Jesus jedes Mal in der Gemeinde so handeln würde, bezüglich unserer Spenden und Umgang damit. Nochmal, ich sage euch, die Gemeinden wären leer. Wenn wir immer das Abendmahl falsch nehmen würden, die Gemeinden wären leer. Was er damit meint, ich bin davon überzeugt, er sagt nicht, weil ihr falsch beurteilt, darum sind Krankheiten unter euch. Sorry, das ist eine bestimmte Theologie. Du bist krank, du bist schwach, du glaubst nicht, da ist Sünde in deinem Leben. Das ist nicht das, was Paulus hier lehrt. Er sagt, ihr kümmert euch nicht umeinander. Ihr kümmert nicht, ihr sorgt nicht für die Schwachen. Ihr sorgt nicht für die Armen. Ihr fresst euch voll, ihr sauft euch voll und die Leute sterben und das interessiert euch nicht. Aber dann kommt ihr zusammen und was macht ihr? Feiert, wir sind eins. Ein Ding der Unmöglichkeit. Und darum sagt er, ich komme zum Schluss, wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Wer das Abendmahl falsch nimmt, was passiert mit dem? Er wird von dem Herrn gerichtet werden. Aber dieses Gericht, wisst ihr, was es sein wird? Nicht zum Tod, sondern es ist dann Zucht. Warum? Damit wir nicht verloren gehen. Nicht verloren gehen. Ich schließe so ab. Was passiert, wenn ein Ungläubiger am Abendmahl teilnimmt? Wird er dann mehr ungläubig? Stirbt er dann mehr? Kommt er dann mehr in die Hölle? Ist es dann ein größeres Gericht? Wenn ein Ungläubiger am Abendmahl teilnimmt, ist er doch schon lang gerichtet, oder? Dadurch wird er nicht noch mehr gerichtet. Wenn aber ein Christ, ein Kind Gottes, das Abendmahl teilnimmt und das aber nicht richtig beurteilt, sagt Jesus, dann bringe ich es dir bei. Und er nimmt einen in die Zucht, damit wir nicht verloren gehen. Wer soll an Abendmahl teilnehmen? Christen, sie sollen sich vorher prüfen. Und jetzt ist ganz einfach, das ist so simpel, Vers 33. Daher, das heißt, was ist am Ende, was ist unter dem Strich? Was müssen wir jetzt lernen? Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Das ist sehr simpel, oder? Aber schaut mal, was will Paulus erreichen? Er sagt, wenn ihr zusammenkommt, wartet aufeinander. Warum sagt er das? Isst den Armen und den Schwachen nicht alles weg. Die Leute verhungern, die sterben und ihr fresst euch voll. Ganz einfach, das steht. Wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, so ess er daheim. Ganz praktisch. Hast du Hunger? Iss was zu Hause, aber iss nicht das Zeug da vorne weg. Das ist für die Schwachen, für die Armen. Mach das so. Das ist ganz praktisch, was er hier macht. Also sagt er, damit, wenn ihr zusammenkommt, ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Was meint er damit? Damit ihr, wenn ihr in dieser Gesinnung, falschen Gesinnung zusammenkommt, Jesus euch züchtigen muss. Und das wird er tun. Er guckt nach seinem Leib. Ich weiß, das war jetzt lang, gell? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich mit Absicht nicht auf die Uhr geschaut habe. Aber ich hoffe, dass wir verstehen, was das Abendmahl bedeutet und in welchem Kontext es uns gegeben worden ist. Und dass wir, wenn wir, ich hoffe sogar, dass ihr denkt, oh nein, jetzt einen Monat lang warten, bis das nächste Abendmahl kommt. Jeder von euch, der glaubt, dass er ein Sünder ist und das Erlösungswerk Jesu Christi braucht, wird sehnsüchtig auf jedes Abendmahl feiern, um das immer wieder in Anspruch zu nehmen und es bezeugen, das ist, was ich brauche, das ist, was ich glaube. Ich danke euch für den langen Atem.